Augsburg hat einen guten Sommer hinter sich, zumindest was die Zahlen im Tourismus angeht. Dafür gibt's Zoff im Bereich Kultur. Die Theaterbaustelle hat nämlich neuerdings keine Architekten mehr. Was da passiert ist, das erklären wir heute im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Prünster und ich wünsche einen guten Morgen. Rathausplatz, Ulrichskirche oder Fuggerei. All diese Orte haben zuletzt zahlreiche Touristen angelockt. Die Stadt hat im Jahr 2023 Rekordzahlen verzeichnet. Für dieses Jahr liegen zwar nur die Zahlen bis Juni vor, aber auch die können sich sehen lassen. Mit knapp 6% mehr Gästen als im Vorjahreszeitraum. Besonders beliebt waren bei den Besuchern Stadtführungen. Hinter der Touristeninformation haben sich dafür oft lange Schlangen gebildet. Viele Besucher haben ihre Tickets aber auch online gebucht, um ohne lange Wartezeiten und auf eigene Faust die Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Auch wenn nicht alle Touristen auch Übernachtungsgäste sind, insgesamt zeigte sich Tourismusdirektor Götz Beck sehr zufrieden. Die Hotelbranche ist allerdings etwas pessimistischer. Da immer neue Unterkünfte und Betten hinzukommen, herrsche zwischen den Unterkünften ein Preisdumping. Gut für die Touristen, aber natürlich schlecht für die Branche. Die zahlreichen Mega-Events in München, darunter Konzerte von Superstar Adele oder der Band Coldplay, haben sich übrigens anders als erwartet nicht auf Augsburg ausgewirkt. München habe das wohl selbst ganz gut im Griff gehabt. Diese Nachricht kam am Wochenende wie ein Paukenschlag. Die Stadt Augsburg hat sich überraschend von ihrem Theaterarchitekten, nämlich dem Atelier Achatz aus München, getrennt. Seit 2016 war das Büro mit der Planung des neuen Staatstheaters betraut. Warum jetzt Schluss sein soll, darüber kann nur spekuliert werden. Von der Stadt heißt es, dass der Neubau der zweiten Spielstätte, des Verwaltungstrakts sowie der Werkstätten und Probebühnen nicht mehr von diesem Architektenbüro betreut wird. Einschränkungen für die Baustelle gibt es deshalb aber wohl nicht. Da soll alles wie geplant weiterlaufen. Allerdings dürfte es schwierig werden, Ersatz zu finden, denn nur wenige Architektenbüros sind auf den Bau von so großen Gebäuden wie eben Theatern oder Krankenhäusern spezialisiert. Zudem hat das Projekt nicht gerade einen guten Ruf. Es ist seit Beginn der Planungen um einiges teurer geworden und die Fertigstellung hat sich immer wieder verzögert. Aktuell werden die Kosten auf 417 Millionen Euro geschätzt. Was das Wetter angeht, habe ich leider keine guten News. Der Sommer scheint fürs Erste vorbei zu sein. Heute wird es wechselhaft mit leichtem Regen am Vormittag. Im Laufe des Tages wechseln sich dann Sonne und Wolken ab und die Temperaturen liegen zwischen 14 und 29 Grad. Aus den zwei Landtagswahlen im Osten, in Thüringen und in Sachsen, kann man sehr viele Schlüsse ziehen. Einer davon ist, ganz besonders in ländlichen Gebieten wählen die Menschen rechter bzw. konservativer als in den Ballungszentren und in den Städten. Das Phänomen findet man auch bei uns in der Region wieder, wenn vielleicht auch nicht ganz so stark ausgeprägt. Mein Kollege Jonathan Lindenmeier hat sich mal auf Spurensuche gemacht nach den möglichen Gründen. Hallo Jonathan.
Hallo Greta.
Hast du vielleicht ein Beispiel aus Augsburg oder aus der Region? Wo zeigt sich das denn bei uns, dass am Land doch eher konservativer gewählt wird?
Also wenn man sich bei uns so die Wahlergebnisse anschaut, dann ist es natürlich in Bayern schon so, dass die CSU eigentlich fast überall gewinnt, außer in der Münchner Innenstadt. Und deshalb ist bei uns schon auch so, dass zum Beispiel in Augsburg in der Stadt die CSU die Wahl in der Regel gewinnt. Aber man sieht schon, dass sie in Augsburg weniger großen Anteil der Stimmen holen als auf dem Land. Also wenn man dann zum Beispiel ins Donau-Ries schaut, wo teilweise die Union in manchen Gemeinden immer noch mehr als 50% holt. Oder ich habe für die Geschichte einen grünen Landtagsabgeordneten begleitet. Wir waren in Deißenhausen unterwegs. Das ist in der Nähe von Krumbach oder gehört sogar zu Krumbach. Und da habe ich mir dann mal die Wahlergebnisse angeschaut und da holen die CSU, die Freien Wähler und die AfD zusammen über 75%. Also da hat man es, glaube ich, als Linke, als progressive Partei eher schwer.
Ja, in den USA oder in Frankreich kennt man dieses Phänomen ja auch, sogar noch deutlich stärker. Da spricht man jetzt umgangssprachlich gesagt von den Abgehängten, von den vergessenen Menschen, die dann ihr Kreuz eben zum Beispiel bei Donald Trump machen. Lässt sich das auch auf Deutschland übertragen, also der Gedanke von den Abgehängten?
In der Form nicht, zumindest nicht in Westdeutschland. Also in Ostdeutschland ist es noch mal ein bisschen stärker ausgeprägt als im Westen. Aber gerade hier in Bayern, in Baden-Württemberg, hat man gerade auf dem Land häufig Regionen, die wirtschaftlich sehr stark aufgestellt sind. Also da spricht man ja immer gerne von Hidden Champions, von den Familienunternehmen, von einfach mittelständischen Unternehmen, die aber in ihrer Branche sehr, sehr erfolgreich sind. Und das hat schon großen Einfluss darauf, dass in hier die ländlichen Regionen zumindest wirtschaftlich teilweise sehr stark sind. Und dann kommt noch dazu, wenn man es jetzt Deutschland mit Frankreich vergleicht, hat natürlich Deutschland auch eine sehr starke föderale Kultur, also wo man eben auch ja gewisse politische Macht einfach abgibt an die Regionen und eben nicht konzentriert ist, wie das in Frankreich mit Paris der Fall ist. Also von abgehängt kann man hier, glaube ich, nicht sprechen, zumindest nicht in Westdeutschland.
Jetzt ist es ja so, ich lebe ja selbst auch in einer Stadt und da erlebe ich in meinem Umfeld oft so Diskussionen über Themen zum Beispiel wie Gendern oder Klimaschutz oder eben die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Das sind super wichtige Themen, aber ich kann natürlich verstehen, dass zum Beispiel eine Bauernfamilie auf dem Land sich doch mehr um andere Dinge kümmern möchte. Steckt da vielleicht auch ein Grund drin für diese Kluft beim Wahlverhalten?
Das ist sicherlich ein Grund und ist vor allem ein Grund, warum das tatsächlich so in den letzten Jahren auch stärker geworden ist. Also vor einigen Jahren noch war dieser Stadt-Land-Gegensatz noch gar nicht so groß, dass das wirklich so polarisiert ist. Das ist eigentlich erst ein Phänomen, sagen wir mal, seit ja maximal 10 Jahren, würde ich sagen, dass das auch wirklich so zugenommen hat. Und das geht eben sehr stark einher mit einem generellen anderen Diskurs, den man führt, den Themen, die die Leute bewegen. Also früher war der Diskurs noch sehr stark geprägt von klassisch linken Positionen und klassisch eher konservativen Positionen im wirtschaftlichen Bereich, also mehr Sozialstaat gegen mehr freier Markt. Und in den letzten Jahren, ich glaube, das haben auch alle irgendwie wahrgenommen, hat sich das sehr stark gewandelt zu eher einem kulturellen Diskurs zwischen, man spricht immer von Kosmopoliten und Kommunitaristen, die eben auf einer eher kulturellen Ebene, sage ich mal, die Kosmopoliten eher sprechen über, wenn man das Beispiel nimmt, das Gendern oder Klimaschutz oder offene Grenzen und auf der anderen Seite eben Traditionen, sichere Grenzen, solche Positionen. Und das unterscheidet sich einfach sehr stark, dass man die Kosmopoliten tendenziell eher in der Stadt findet und eben die Kommunitaristen eher auf dem Land. Und dadurch hat sich dieser Diskurs, glaube ich, auch ein bisschen verschärft.
Jetzt würde mich abschließend noch interessieren, du warst ja für deine Recherche unterwegs, das hast du ja eingangs erzählt. Wie kann es denn jetzt für progressive Parteien trotzdem klappen, auf dem Land zu punkten, wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Grünen nehmen?
Genau, also ich war mit Max Deisenhofer unterwegs von den Grünen, Landtagsabgeordneter, der auch mal als Landratskandidat angetreten ist und immerhin 26% der Stimmen geholt hat in einem ländlichen Wahlkreis, was für die Grünen ein sehr gutes Ergebnis ist, würde ich sagen. Und ja, er sagt, dass man halt wirklich, also erstens mal die Themen ansprechen muss, die die Leute vor Ort bewegen. Also wenn wir gerade bei dem Beispiel waren, dann ist das Gendern halt jetzt vielleicht nicht der beste Weg, um dort Wahlen zu gewinnen, sondern man muss halt die Themen so setzen, dass sie die Leute ansprechen. Und das können, wie er sagt, durchaus auch grüne Themen sein, wenn man eben zum Beispiel an das Hochwasser denkt, was, glaube ich, ein gutes Thema für die Grünen ist, weil sie eben schon Klimaschutz fordern und Anpassung an veränderte klimatische Bedingungen. Ich glaube, das ist durchaus ein Thema und es spricht eben die Leute vor Ort auch an. Und das Zweite ist auch, glaube ich, so ein offenes Auftreten. Und ich war mit ihm in einem Schlachthof unterwegs. Das ist jetzt vielleicht normalerweise nicht so das Terrain, wo die Grünen zu finden sind. Aber wahrscheinlich ist genau das auch wichtig, um auf dem Land erfolgreich zu sein.
Also es gibt diverse Gründe für das unterschiedliche Wahlverhalten in Stadt und Land. Man muss aber auch festhalten, ganz so wie in Frankreich oder den USA, ganz so groß ist die Kluft bei uns zum Glück noch nicht. Vielen herzlichen Dank, Jonathan, für deine Spurensuche und die ganzen Informationen.
Danke, Greta.
Und auch das müsst ihr heute noch wissen, es ist wieder mal soweit. Apple stellt neue iPhone-Modelle vor. Sie sollen äußerlich der aktuellen Generation ähnlich sehen, aber einen neuen Knopf für die Kamera bekommen. Zudem frischt der Konzern bei seinen September-Events traditionell auch die Computeruhr Apple Watch auf. Fans dürfen also auf jeden Fall gespannt sein. Wo wir schon beim Thema Handy sind, der Schulstart steht ja vor der Tür und damit natürlich auch die Frage, Handy im Klassenzimmer, ja oder nein? Da gibt es ja sehr unterschiedliche Ansichten, die schwanken von das Smartphone im Unterricht integrieren bis hin zu Handy in der Schule ganz verbieten. Eine neue Studie aus Augsburg zeigt, dass ein Smartphone-Verbot an Schulen tatsächlich positive Auswirkungen haben kann, und zwar auf das soziale Wohlbefinden und die Lernleistungen der Kinder. Die Augsburger Forscher sind zu dem Ergebnis gekommen, dass Smartphones besonders die Konzentration der Schülerinnen und Schüler stören. Da reicht es schon, wenn das Handy gut sichtbar auf dem Tisch liegt. Außerdem können Smartphones negatives Verhalten in der Schule fördern, zum Beispiel Cybermobbing. Die Forscher betonen aber, dass ein Verbot allein nicht ausreiche, sondern es sei nötig, den Kids beizubringen, wie ein verantwortungsbewusster Umgang mit dem Handy aussehen kann. Naja, einen Tag Schonfrist gibt es ja noch, bevor die Schule dann wirklich losgeht. In diesem Sinne wünsche ich allen Familien noch einen ruhigen letzten Ferientag und ich sag danke fürs Zuhören. Mein Name ist Greta Prünster und ich bin auch morgen wieder für euch am Start. Bis dahin, macht's gut.